Und er sieht dort diese Bathseba, die Nachbarin, eine schöne Frau. Und er lässt sie zu sich bringen. Ist der König, er darf das. Schläft mit ihr. Sie wird schwanger, sie geht wieder zu ihr nach Hause und sie berichtet ihm, David, ich bin schwanger geworden. David merkt, es war Ehebruch und es wird jetzt jeder mitbekommen. Und er lässt sich diesen Mann, ihren Mann, den Uriah, bringen und sagen, bring den mir von der Front, vom Krieg. Und ich möchte, dass du zu ihr, sagte dann zu ihr, ich möchte, dass du zu ihr gehst, bei ihr schläfst, dann kann ich dir das Kind unterjubeln. Ganz so sagt es ihm natürlich nicht, aber das ist sein Anliegen. Aber der Uriah ist ein edler Mann. Er sagt, die Trage Gottes ist im Zelt. Gott wohnt im Zelt, meine Kriegsarmee, meine Kumpanen wohnen im Zelt. Und wie sollte ich nach Hause zu meiner Frau gehen? Und er schläft bei den Hofbeamten. David bestellt ihn am nächsten Tag wieder zu sich und sagt, gibt ihm Alkohol und sagt, jetzt geh zu deiner Frau. Und er will wieder nicht. Also gibt David ihm einen Brief mit und sagt zu dem Joas, zu dem Heerobersten, stell diesen Uriah dort, wo der Kampf am härtesten tobt, dass er sterben muss. Er stirbt. Es wird ihm David berichtet. Die Bathseba bekommt es auch mit, dass ihr Mann tot ist. Sie trauert. Nach der Zeit der Trauer nimmt David Bathseba sich zur Frau, heiratet sie. David denkt, dann ist alles gut. Aber Gott, seiner Gnade, er schickt den Nathan zu ihm und sagt, David, du hast gesündigt. Er erzählt ihm ein Gleichnis und sagt, David, es geht um dich. Du bist der Mann, der gesündigt hat. David erschrickt gewaltig und sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan spricht ihm Vergebung zu. Er spricht ihm im Namen des Herrn Vergebung zu und sagt, du musst nicht sterben. David ist bewegt in einige Zeit, denkt darüber nach und er formuliert ein Gedicht, formuliert ein Lied, um diese Situation zu verarbeiten. Er formuliert den Psalm 51, wie wir ihn lesen können. In diesem Psalm wollen wir uns heute anschauen, wie hat Gott, der David, die Sünde in seinem Leben vor Gott verarbeitet. Und welches Heil wird Gottes Evangelium in sein Leben hineingesprochen? Ich möchte diesen Text lesen, Psalm 51, ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen, aus Ehrfurcht vor Gottes Wort, und möchte dann noch beten. Und Gott ließ den David durch seinen Geist schreiben, wie es hier im Psalm 51 steht, den Vorsänger, ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, nach der Größe deiner Erbarmungen. Tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor dir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du rechtest, für rein befunden, wenn du redest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast gefallen an Wahrheit im Inneren und im Verborgenen hast du Weisheit kundgetan. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, o Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist der Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit willigem Geist stütze mich. Lehre mich, übertrete deine Wege, und die Sünder werden zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott, Gott meines Heils. So wird meine Zunge jubelnd preisen deine Gerechtigkeit. Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkünden. Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie dir. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht, und Gott, verachten. Tu Zion Gutes in deiner Gunst. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Vater im Himmel, durch deinen Geist hast du dieses Wort uns offenbart, dieses Ringen David, diese Freude, die in David eingekehrt ist, weil er Vergebung in Christus Jesus gefunden hat. Vater, so bitte ich dich, offenbare uns unsere Sünden und dann zeig uns den Herrn Jesus. Bitte dich, lass mich heute Morgen ein Freudenboden sein. Der verkündigte Jesus Christus hat Heil geschaffen. Ich bitte dich, öffne uns die Augen für das Werk des Herrn Jesus, wie er durch sein Blut den David damals und heute sein Volk ganz rein wäscht. Ich bitte dich, wirke dieses übernatürliche Wunder an unseren Herzen, dass dieses Wort David geschrieben, das ich auslegen darf, dass dein Wort ist, in unserem Herzen Raum findet, Leben schafft, Frieden schafft, Freude schafft, im Herrn Jesus Christus. Vater, das bete ich im Namen Jesu. Amen. Amen. Wenn wir uns heute einen Bußpsalm anschauen, dann können wir zwei Fragen stellen. Wie ist es heute für denjenigen, der den Herrn Jesus Christus nicht kennt, der sich nicht vor ihm gedemütigt hat und der keine Vergebung bisher erfahren hat? Vielleicht heute hier, vielleicht im Livestream. Wie ist das? Dann ist das ein Psalm, der uns heute herausfordern soll. Wer dich herausfordern soll, dann tu Buße. Kehre um und glaube an das Evangelium von Jesus Christus, das uns unter anderem dieser Psalm offenbart. Aber diese Predigt, das Wort Gottes, ist nicht allein für jene unter uns, die den Herrn Jesus Christus nicht kennen, sondern es ist auch für all diejenigen, die über einige Zeit mit dem Herrn Jesus gehen. Auch da ist die Botschaft: Erkenne deine Sünden, kehre um und glaube an das Evangelium. Wir werden uns nachher eine Stelle anschauen, die offenbart, dass der Mensch einmal ganz gewaschen werden muss und dann immer und immer wieder die Füße gereinigt bekommt. Und so haben wir ein Wort Gottes, das in aller Leben spricht, das zu allen Menschen spricht und uns einlädt, uns auffordert. Vergebung, das Werk Jesu Christi, Freuden in Dankbarkeit anzunehmen. Wir wollen durch diesen Psalm gehen. Ich habe einige Punkte. Der erste Punkt ist gnädige Zuwendung. David wendet sich an den gnädigen Gott. Dann ab Vers 5, David bekennt seine Sünden. Ab Vers 9, David bittet den Herrn, er möchte ihn wieder aufrichten. Und ab Vers 15, David verheißt und David sagt: Gott, ich werde das verkündigen, was mir widerfahren ist, ich werde es weitersagen an andere. Was ist die erste Reaktion? David erkennt seine Sünden und wir lesen Vers 3 diese so mächtigen Worte: Sei mir gnädig, o Gott. David wendet sich zu Gott und sagt: Gott, bitte, sei mir gnädig. Wie könnte ich in meiner Sünde leben? In dieser Tragik, ich habe einen Menschen umgebracht, ich habe die Ehe gebrochen, ich habe gesündigt, bitte Gott. Sei mir gnädig. Der hebräischen Reimform, ein ganz kurzes Wort dazu. Die Hebräer reimen anders wie wir. Wir im Deutschen reimen zum Beispiel laufen auf kaufen, weil es sich im Schluss vom Wort ähnlich anhört, gleich geschrieben wird. Die Hebräer reimen nicht so, sondern sie sagen einen gleichen Inhalt auf zwei verschiedene Art und Weise. Schaut mal hier Vers 3. Er sagt, seine gnädige Gott, nach deiner Güte, und dann reimt er, indem er sagt, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Gnade steht parallel zu Übertretung austilgen. Wenn David sagt, Gott bitte, sei mir gnädig, dann meint er damit, bitte schaff meine Übertretungen weg. Und wenn Gott David sagt, Gott nach deiner Güte, dann meint er nach deiner Erbarmung, nach deinem Wesen. David wendet sich an Gott, weil er sieht, meine Schuld ist zu schwer. Aber bei Gott finde ich Vergebung. Schaut mal, es heißt hier, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach deiner Gnade, kann man übersetzen, nach der Größe deiner Erbarmungen. Im Grunde sagt er, Gott, du von deinem Wesen her bist ein gnädiger Gott. Bitte, lass mich Anteil haben an deinem Wesen. Ich brauche dich. Ich brauche dich, weil sonst gehe ich in meiner Sünde kaputt. Was ist der Effekt daraus? Vers 4, David schreibt, was ist, wenn der gnädige Gott auf einen zukommt? Dann heißt es, dann wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit. Reinige mich von meiner Sünde. Schaut mal, dieses kleine, so kostbare Wort. Wasche mich völlig. David sagt nicht, Gott, ich steck bis oben hin in Sünde. Bitte streck die Hand raus, wasche meine Hand. Er sagt nicht, ich habe gesündigt mit meinen Lippen, wasche meine Lippen. Ich bin an falschen Orten gewesen, wasche meine Füße. Nein, sondern er sagt, wasche mich völlig. Das ist das Evangelium, oder? Eine völlige Reinigung. Dieser Bericht vor dem letzten Abendmahl, vor dem letzten Passa vom Herrn Jesus. Er geht rum, er bindet sich diese Schürze um, fängt an, die Füße der Jünger zu waschen, dann Petrus. Und er sagt, Jesus, du mir die Füße waschen, das geht gar nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit ihm. Und bei Petrus macht es Klick. Und er sagt, okay, Jesus, dann wasche mich ganz, nicht nur die Füße. Und Petrus sagt, Jesus sagt ihm nochmal, Petrus, du bist gewaschen. Er sagt, wer gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern ihr seid ganz rein. Und ihr seid rein. Warum die Füße? Die Füße deswegen, weil die Füße den Boden berühren. Und wenn wir unsere Schuhe heute anschauen, sie gestern Abend gewaschen haben, dann werden sie nach diesem Tag staubig sein, weil hier Schotter ist. Wenn ihr keine Schuhe anhabt, dann werden die Füße staubig sein, weil wir hier auf dem Bauernhof sind. Das ist normal. Das ist ein gutes Bild. Die Füße werden in dieser Welt dreckig. Aber Jesus sagt, Leute, Petrus, David, wenn ihr zu Christus gehört, kann ich dir zusagen, du bist ganz rein. Aber immer wieder ist es notwendig, deine Füße zu waschen. Und deswegen wasche deine Füße. Lass dir immer wieder Christus vergeben. Wohin treibt uns die Sünde? Wenn die Sünde so richtig massiv offenbar wird wie David. Ich habe übrigens dafür gebetet, dass ihr heute einen schweren Tag habt, dass euch die Sünde offenbar wird, weil dann dieser Brillant, dieser Diamant, diese Kostbarkeit in diesem Text noch schöner strahlt. Wenn euch die Sünde offenbar ist, wohin treibt es euch? Seid ihr wie David, wie Adam, der sagt in Eden, ich habe von der Frucht gegessen, da kommt Gott ab und weg in die Büsche, weg von Gott? Warum? Ich habe erkannt, dass ich sündig bin, meine Scham, meine Schuld. Oder seid ihr wie David? die auf Gott zugeht. Geht mal mit mir in Jesaja 59. Das ist eine ganz, ganz zentrale und wichtige Aussage über die Natur der Sünde geschrieben. Was für eine Auswirkung hat Sünde im Leben von einem Menschen? Jesaja 59, Vers 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden haben sein Angesicht von euch verhüllt, dass er nicht hört. Gemeinde, Sünde trennt von Gott. Und es ist normal, wenn wir wie Kain sündigen und Gott nicht anschauen können, das Gesicht nicht erheben können. Es ist normal, wenn unsere Kinder sich versündigen, wir sie zu uns rufen, sie uns nicht anschauen können. Es ist normal, wenn wir sündigen, dass die Sünde offenbar wird und es uns von Gott trennt. Wir keine Kraft, kein Herz haben zum Beten. Wir kein Herz haben, in Gottesdienst zu kommen. Wir kein Herz haben, Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben. Wir kein Herz haben, das Wort Gottes aufzuschlagen. Das ist normal. Aber es ist nicht heilsam. Es ist nicht heilsam. Überlegt euch mal, Adam wäre in diesem Gestrüpp geblieben, wäre nicht zu Gott rausgekommen. Überlegt euch mal, David wäre nicht zu Gott gekommen mit seiner Sünde. Überlegt euch mal, du kommst mit deiner Sünde nicht zu Gott und kommst nicht zu Gott und sagst, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Ich brauche dich. Jetzt, genau in diesem Moment, brauche ich deine Gnade. Wenn alles in mir schreit, du brauchst Gott nicht, du kannst Gott nicht nahen. Doch, du brauchst in diesem Moment die Gnade Gottes. Gott ist ein gnädiger Gott. Dann renne ich weg. Gnade, wenn wir das Wort vom Deutschen her anschauen, neulich, ein lieber Bruder hat es ausgelegt, ich kopiere es von ihm. Das deutsche Wort Gnade kommt von genahen und meint jemand, der sich mir naht. Nehmen wir dieses Bild. Was ist Gnade? Sei mir gnädig. Gott, komm du auf mich zu. Ich brauche dich jetzt. Weil sonst, wo soll ich Heilung für meine Sünden finden? Wo sonst soll ich die Sünden völlig abwaschen können? In den Sakramenten der katholischen Kirche? In irgendwelchen Gesetzen, die ich mir auflade? Wo? Wo? In meinem schlechten Gewissen? In irgendwelchen Werken, die ich meine? Oh, nein, allein der Gnade Gottes. Warum treibt es David zu Gott? Warum ist Gott notwendig? Schaut mal dieses erste Wort in Vers 5 an. Wichtig zu schauen, wie diese Verse zusammenhängen. Vers 5 beginnt mit denn. Warum? Warum die Gnade? Denn ich kenne meine Übertretung und meine Sünde ist beständig vor mir. Warum? Weil David wusste, weil du weißt, dass du sündig bist vor Gott. Lass uns Psalm 32 aufschlagen. Das ist ein Parallelpsalm, ein anderer Psalm, wo David Sünde bespricht in seinem Leben. Und er formuliert dort sehr treffend. Psalm 32 formuliert dort sehr treffend, was es heißt, Sünde plagt ihn. Was es heißt, meine Übertretung ist beständig vor mir. Ist den ganzen Tag vor mir. Ich lese Psalm 32, Vers 1 ganz kurz an, um zu zeigen, was der Kontext ist. Von David ein Maskil, glücklich dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Also wir haben wieder einen sehr ähnlichen Psalm und Vers 3 heißt es. Als ich schwieg, verzehrte sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastet auf mir deine Hand. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Er sagt, Ich habe meine Sünde nicht bekannt. Ich habe sie in mich hineingefressen. Und ich gehe zugrunde daran. Es macht mich kaputt. Und wenn Christus bist, dann weißt du, von was ich spreche. Dann wirst du es kennen. Es macht dich kaputt. Es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Die Gnade Gottes. Ihn um Gnade anzuschreien und ihm Vergebung zu bitten. Einzig und da kommen wir in diesem Buß, von diesem Bußschmerz los. Schaut mal, David bekennt und sagt die Dramatik seiner Sünde in Vers 6. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse ist in deinen Augen. Er streicht dich und sagt: Gott, ich habe gegen dich allein gesündigt. Ich habe die 10 Gebote reingenommen. Wir können sie durchgehen, wir alle. Ein Gott, sollst keinen anderen Gott neben mich haben. Der Gott von David hieß in diesem Moment entweder Sex oder hieß Bathseba oder beides. Hat den anderen Götzen gehabt. Hat den Sabbat gebrochen. Warum? Er dachte sich, 7 Feiertage in der Woche sind auch nicht schlecht, anstatt an Sex zu arbeiten. Hat den Sabbat gebrochen. Hat die Ehe gebrochen. Hat gemordet. Hat begehrt. All diese Sünden, die er begangen hat, er hat gegen Gott gesündigt. Vielleicht denkst du, Moment mal, er hat doch aber auch gegen den Uriah gesündigt, er hat doch auch gegen die Bathseba gesündigt, er hat Ehe gebrochen, er hat gemordet. Ja, das ist richtig. Warum schreibt dann David hier, gegen dich allein habe ich gesündigt? Warum? David bespricht die letzte Instanz, den Endeffekt von jeder Sünde. Wer ist der Uriah das Leben gegeben hat? Das ist der Schöpfergott. Wer hat das Leben genommen? Das war David. Wer ist der diesen Bund zwischen Uriah und Bathseba geschlossen hat? Der die zwei zusammengefügt hat? Das ist der Gott, oder? Der treue Gott. David hat sie gebrochen, hat diese Ehe gebrochen, hat zerstört, was Gott zusammengefügt hat. Wer ist derjenige, der repräsentiert werden sollte? Israel, das Volk Gottes, sein Repräsentant, König David, der Repräsentant von Israel. David, der Repräsentant Gottes auf dieser Erde. Und er hat Gott entehrt, oder? Die Menschen, die Heiden schauen sich an, sagen, das ist der David, der dich repräsentiert. Gott, was bist du für ein lausiger Gott? Und das dein Botschafter ist. Der hat Gott entehrt, hat Gott die Ehre genommen durch seine Sünde. Er war kein vollkommener Repräsentant. Schaut mal, was heißt es in Vers 6? Es wird hier uns der Effekt, das Ziel, der Benefit von Sünde angegeben. Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt, habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest und für rein befunden wirst, wenn du redest. Was meint David? Ich will es erklären. David sagt mit meiner Sünde, Gott, ich habe dich bestätigt. Ich habe gerechtfertigt, ich habe gesagt, du hast recht. Ich habe gerechtfertigt in dem Sinne, dass was du vorhergesagt hast, stimmt. Und was hat Gott gesagt? Gott sagt, das Trachten des menschlichen Herzens ist von alle Zeit immer nur böse. Unter anderem das sagt er. Und David sagt, schau, mein Leben bestätigt das. Gott, dein Urteil über uns Menschen, das ist richtig. Ich möchte es veranschaulichen an einem Bild. Alle geht man ja ein paar Jahre zurück in die Schule. Ihr seid jetzt alle in der 7., 8. Klasse, wie auch immer. Und am ersten Schultag kommt euer Lehrer auf euch zu und sagt, Joni, du wirst dieses Jahr 6. schreiben, und zwar eine nach dem anderen, und es wird keine andere Note dabei rauskommen. Und am Ende vom Jahr wirst du sitzen bleiben. Und du kannst dich anstrengen und tun und machen, was du möchtest. Und es wird so kommen. Und er denkt sich, was für eine Frechheit, lieber Lehrer. Wie unverschämt bist du. Und er denkt sich, und ich zeige es dir. Und ich strenge mich an. Und wisst ihr was? Euer Lehrer ist ein guter Lehrer. Er gibt sich Mühe. Er sagt euch, tu das, dann wirst du gute Noten schreiben. Lass das, dann wird die Note gut werden. Streng dich an, lerne. Er gibt euch ein Gesetz zu sagen, hey, wenn du das tust, dann wirst du gute Noten schreiben. Und er strengt euch an und er büffelt ohne Ende. Und die erste Note kommt zurück. Der Lehrer hat euch die Note und sagt 6. Habe ich es dir nicht gesagt? Du wirst eine 6 schreiben, du wirst versagen. Und die nächste 6. Habe ich es dir nicht gesagt? Und die dritte 6, 6, 6. Am Ende vom Schuljahr Durchschnitt 6,0. Und der Lehrer schaut dich an und sagt, habe ich es dir nicht gesagt? Und du musst dastehen und sagen, du hast recht. Du hast recht mit deinem Urteil über mich. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde versagen. Wisst ihr, das ist Gott, der zu uns Menschen sagt, lieber Mensch, aus deinem Leben kommt nichts Gutes. Du bist ein Lügner, du bist ein Sünder, dein Trachten ist alle Zeit immer nur böse. 1. Mose 6, Vers 4. Das ist das Urteil Gottes. Und der Mensch sagt, nein Gott, wir sind gut und wir packen das und wir zeigen es dir. Und Gott sagt, schau dein Leben an, lieber Mensch, schau dein Leben an. David sagt, ich schau mein Leben an und sagt Gott, nein, du hast recht, da ist Böses. Ich bin durch und durch ein Sünder. Und der Mensch muss zugeben und sagen, Gott, du hast recht. Und wisst ihr was? Darin verherrlicht der Mensch Gott, weil er sagt, du hast recht. Gib mal mit mir erst in Römer 3. Die Auslegung kommt nicht von mir, sondern die kommt von Paulus, weil er diese Stelle auslegt in Römer 3. Zusammenhang, dass er sagt, alle Menschen sind Sünder. Und sie ermangeln der Herrlichkeit Gottes, Römer 3, 23 wird das. Ich möchte lesen, Römer 3, Vers 3. Lese Vers 4, ich fasse kurz vorher zusammen. Gott sagt, ich habe Israel mein Gebot gegeben und sie waren untreu. Wie David war ganz Israel untreu. Und es fragt David, Paulus, und es hebt die Treue Gottes auf, ändert das, was am Wort Gottes sagt, nein, das ändert nichts am Wort Gottes. Sondern, Vers 4, das sei ferne, Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber sei Lügner, wie geschrieben steht, damit du recht gerechtfertigt wirst mit deinen Worten und überwindest, wenn du richtest. Wenn die Fußnote hat, wird sehen, das ist Psalm 51, Vers 6. Das ist unser Zitat aus dem Psalm. Und jetzt erklärt er, schaut mal Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist. Warum? Weil Gott gesagt hat, ihr seid Sünder und unser Leben bestätigt das. Erinnert euch an den Lehrer und den Schüler. Der Lehrer hat gesagt, Schüler, du taugst nichts hier. Du wirst Sechsen schreiben. Und jede Note, jede Klassenarbeit bestätigt, dass der Lehrer recht hat. Das ist dieses Bild. Paulus führt es weiter aus und kommt dann danach in Vers 7 dazu zu sagen, liebe Leute, durch euer Verhalten verherrlicht ihr Gott, weil ihr ihn groß macht, weil ihr sein Wort dadurch groß macht. Schaut mal Vers 7. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge, / durch meine Sünde, überströmend wird zu seiner Herrlichkeit, durch jede Sünde verherrlicht der Mensch Gott. Die Menschen, die sich am meisten von Gott abwenden, merken nicht, dass sie dadurch Gott verherrlichen. Wenn ihr jetzt die Frage habt, sollen wir dann sündigen, um Gott zu verherrlichen, lest mal weiter. Nur, dass diese Frage nicht aufkommt, okay? Wenn aber Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmt wird zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich noch als Sünder gerichtet? Ist es etwa so, wie wir verlästert werden, wie einige sagen und sagen, dass wir sprechen, lasst uns Böses tun, damit Gutes herauskomme? Die Antwort, deren Gericht ist gerecht. Diesen Schluss bitte zieht nicht. Es ist nicht richtig. Der Mensch verherrlicht Gott so oder so. Entweder durch seine Sünde oder indem, dass er sagt, ich bin Sünder, es zugibt und sich beugt und die Gnade in Christus annimmt. Dann verherrlicht er Gott mit Freuden. Und an dieser Herrlichkeit hat Gott mehr Freude. nicht, dass an der andere nicht auch Freude hätte, der in allem glückselig ist. David sagt, wir gehen zurück zu Psalm 51, David sagt, Gott, mein Sünden ist elendig und sündig. Und ich bestätige damit, dass dein Urteil über mich richtig ist. Übrigens, Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so treu und gerecht, dieses Wort bekennen bedeutet das Gleiche sagen. Gott, ich stimme zu, dass dein Urteil über mich richtig ist. Ich sage das Gleiche, was du über mich sagst, sage ich auch über mich. Gott sagt Sünder, ich sage ja, Gott, ich habe es erkannt und ich kann nicht anders, ich bin Sünder. Und er geht noch einen Schritt weiter, weil das nicht genügt. Er geht in Vers 7 und sagt, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und jetzt bitte nicht sagen, David möchte nicht sagen, übrigens, schau mal meine Mutter, die ist schuld, die hat mich geboren. Das möchte er nicht sagen. Sucht keine Ausrede, sondern er unterstreicht und sagt, Gott, und weißt du, es war schon immer so. Es war von dem Moment meiner Zeugung an, ist mein Leben in Sünde. Wir sagen Erbsünde dazu. Mein ganzes Leben ist durch und durch sündig. Von Anfang an. Da ergibt es nichts Gutes. Ich zitiere noch einmal diesen Vers aus 1. Mose 6. Das Betrachten des menschlichen Herzens ist, alle Zeit immer nur böse. Alle Zeit immer nur. Natürlich die Dramatik. Da gibt es keinen Moment, wo ein Platz für was Gutes wäre im menschlichen Herzen. Es gibt es nicht. Das Urteil der Schrift über den Menschen. Versteht ihr, warum David sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig? Vers 8. Siehe, du hast Gefallen an Wahrheit im Inneren. Es gefällt Gott, wenn diese Wahrheit in deinem Inneren da ist, in dieser Erkenntnis. Und dann geht es weiter. Und jetzt kommen wir zum Wendepunkt in diesem Psalm. Wenn ich heute aufhören würde, jetzt hier aufhören würde, dann würdet mich ernst nehmen und würdet von Herzen zuhören. Und wie elend wäre dieses Leben, oder? Wenn das Evangelium nicht weitergehen würde, würde sich jeder von euch eine Brücke suchen oder irgendwas. Deswegen höre jetzt zu. Das Evangelium hört hier nicht auf, sondern es geht weiter. Siehe, du hast Gefallen an Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Weisheit, was heißt es? Weisheit heißt, die richtige Art und Weise zu handeln. Weisheit ist in Christus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Gott offenbart dem David jetzt und sagt, schau, David, auf den Messias, auf den Christus. Und ich sag dir, wie du in Christus handeln sollst. Ich offenbare dir, wie zu handeln ist in Christus. Und was kommt jetzt? Es kommt jetzt nicht, ich habe es vorher schon mal gesagt, es kommt jetzt nicht, bitte geh in die katholische Kirche zum Beichtstuhl und lass dir die Sakramente reichen. Es kommt jetzt nicht, geißel dich und schlag dich. Es kommt jetzt nicht, dann tu das und tu das und tu das. Nein, sondern was ist das richtige Handeln? Es kommen jetzt 6 Bitten. Bitte, Gott, handle du. Bitte, reinige mich. Bitte, Gott, erneuere mich. Schaut mal Vers 9. Entsündige mich mit Ösop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden meine Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Danach streckt sich David aus. Das ist, bitte Gott, sei mir Sünder gnädig. Was heißt es, wenn hier steht, entsündige mich mit Ösop? Ösop ist ein Gestrüpp, 80, 90, 100 Zentimeter hoch, so in die Richtung, wo obendran so weiße Puschel sind. Da sind die Samen dann drin und so. Einfach ein Gestrüpp. Und dieses Gestrüpp wurde im Alten Testament mehrfach verwendet. Unter anderem, das passt ganz gut heute zur Gottesdienstleitung, bei Aussätzigen. Da gibt es in 3. Mose Kapitel 14 ein ganzes Kapitel voll, nicht kein kurzes, um die 70 Verse. Was sollen wir tun, wenn ein Aussätziger rein wird? Das ist diese Begebenheit, die dann im Neuen Testament passiert. Die werden dazu den Priestern geschickt. Und was soll dieser Priester tun? Und er wird berichtet, also Gott schreibt vor, sagt, nimm einen Vogel und schlachte ihn, schneide ihm die Kehle auf. Lass dieses Blut rauslaufen und fange es auf in einer tonernen Schale. Dort tu bitte noch Quellwasser rein und dann hast du nachher ein Gemisch aus Wasser und Blut. Und dieses Wasser-Blut-Gemisch nimm jetzt und sprenge es auf diesen Gereinigten. Und zwar nimm dazu einen zweiten Vogel, nimm dazu ein Stück Zedernholz und nimm dazu ein Stück Karmesinstoff und Hyssop. Diese vier zusammen. Mach ein Büschel, tunk das ein in diese Schale und dann spritzt dieses Blut-Wasser-Gemisch auf diesen Gereinigten. Das haben die damals erfahren, das steht dann in diesem Lukas-Bericht nicht drin, aber das haben die damals erfahren. Spritzt es auf ihn drauf und nimm das Bild dieses, übertrage das Blut von diesem Opfertier auf diesen Gereinigten. Aussatz ist ein Bild für Sünde. Ist einmal Sünde da, frisst es alles kaputt. Und das ist dieses Bild. Wie kann dieser Aussatz entfernt, gereinigt werden? Und genau diese Sprache haben wir hier. Hyssop wird an einer zweiten Stelle verwendet, will kurz darauf hinweisen, beim Auszug von Ägypten. 2. Mose 12, Vers 22. Nimm ein Hyssop-Büschel, tauche in das Blut vom Opferlamm und streiche ihn an die Türpfosten, damit nachher der Gerichtsengel vorübergeht und das Volk nicht gerichtet wird. Auch hier wieder Hyssop, ist zum Übertragen von Blut. Im Grunde ist Hyssop dient als Pinsel. Kein Pinsel, aber in diese Richtung. Und was soll aufgestrichen werden? Es soll das Blut eines Opfers aufgestrichen werden. Aber nicht von einem Vogel, nicht von einem Lamm, sondern von Jesus Christus. Was David hier betet ist, bitte Gott, streiche mich ein mit dem Blut deines Messias, dem Blut von deinem Opfer. Streiche mich komplett ein, wie es hier in Vers 10, da heißt, alle Ungerechtigkeit soll gestrichen werden. Es wird am Schluss nicht so sein, dass Gott sagt, ich habe dich mit dem Blut des Christus gereinigt, aber übrigens die Nase habe ich ausgelassen. Nein, sondern Gott wird ganz reinwaschen, ganz bestreichen, wird das Blut des Christus dem David, mir, dir, wenn du in Christus bist, zurechnen und sagen, es gilt dir, ich wasche dich rein. Kurze Frage an die Hausfrauen unter euch. Kinder kommen mit Dreckwäsche, komplett versaut und ihr tut sie in die Waschmaschine und dann füllt ihr rote Farbe ein, oder? Um das zu reinigen. Macht ihr vermutlich nicht. Aber die Bibel geht anders vor. Sie nimmt das rote Blut und was ist das Resultat? Weiße Kleider. Ein reiner Mensch. Schaut mal, wie es hier in Vers 9 am Ende heißt. Wasche mich. Und ich werde weißer sein als Schnee. Wenn jemand schon mal von euch auf einem Berg oben war, wo alles voll mit Schnee ist, und die Sonne knallt rein, oder auf einem Gletscher oder so, und die Sonne knallt rein, was ist dann? Das ist so hell und so massiv weiß, dass wir nicht hinschauen können. Dann gibt es besondere Gletscherbrillen oder Sonnenbrillen oder wie auch immer, das Augenlicht verdunkelt wird, weil es so weiß, weil so viel knalliges Weiß ist. Und das ist dieses Bild, wie Gott sagt, so wasche ich durch das Blut Christi deine Sünden rein. Das ist nicht ein herrliches Evangelium? Stell dir vor, wie tief David noch in Vers 6, 7 und 8 gesunken war. Und Gott sagt, ich wasche dich komplett rein. Aber er sagt nicht nur, ich wasche dich komplett rein, sondern er sagt, ich fülle dich von Neuem. Konto. Ich nehme die kurzen Konto. Dein Konto ist minus unendlich. Und diese Verse sagen, ich mache sie auf null. Und die folgenden Verse sagen, ich gebe dir die göttliche Herrlichkeit. Es geht weiter. Hören wir mit dem Evangelium nicht auf zu sagen, ich bin reingewaschen. Nein, Gott gibt mehr. Schaut mal Vers 12. Schaffe mir, o Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist der Heiligkeit nimm mich von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und in deinem und mit einem willigen Geist stütze mich. Gott sagt, hey, ich entflamme den Geist in dir wieder neu. Ich schaffe dich neu. Vers 12, dieses erste Wort schaffe, ist das gleiche Wort wie in 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott. Warum? Ist jemand in Christus, der eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf, wie altes ist vergangen, neues ist geworden. Das ist, was David sagt. Bitte Gott, schaff mich neu. Lass mich Anteil haben an der neuen Schöpfung. Bitte Gott. Weiter heißt es, gib mir Gott, schaffe in mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Er gibt ein reines Herz. Er nimmt das Fleisch und das Herz weg und schafft ein neues Herz. Wie Ezekiel sagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde einen neuen Geist in euch legen. Ich werde euer Fleisch, das euer sündiges Herz wegnehmen und gebe euch ein lebendiges Herz. Das ist, was er sagt. David sagt, bitte, bitte, wirke dieses Wunder in mir. Vers 13, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist der Heiligkeit nimm mich von mir. Warum bittet David darum, dass Gott den Geist nicht von ihm nimmt? War er in seiner Sünde so tief gefallen, dass er vergessen hat, dass das Heil für die Erwählten sicher ist? Dass Heilssicherheit existiert, weil Christus alles getan hat? Weil das Heil nicht an ihm liegt, sondern in Christus, in seiner Erwählung, in seiner Liebe, in seinem Kreuzestod, der Auferstehung? Hat er das vergessen? Hat er Angst, dass ihm der Geist genommen wird, wie es bei Saul war, weil Saul nicht zum Heil, sondern nur zum Königtum erwählt war? Hat er Angst? Kann es sein? Ja, es kann sein, dass Sünde in unserem Leben so massiv groß wird, dass wir die Heilsgewissheit verlieren. Nicht die Heilssicherheit, aber die Heilsgewissheit. Dann kann ich dir heute sagen, in Christus ist dein Heil sicher. Und dieser Vers 13, Gott hat ihn erhört. Gott wird niemals von einem seiner Kinder den Geist nehmen. Es kann sein, dass du den Geist nimmst. Und dann kannst du bitten, Gott, bitte entflamme ihn wieder. Bitte fach ihn wieder an. Wir haben es heute im zweiten Lied, denke ich, gesungen. Gott, gib mir einen wilden Geist. Entflamme den Geist mir wieder neu. Und das bittet David und Gott gibt es ihm. Vers 14. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Und mit einem willigen Geist stütze mich. Gott sagt, bitte gib mir Freude. Und das ist die Genialität, die Überraschung des Widernatürlichen Evangelium. Gott gibt Freude trotz Sünde. Ich habe mit einem Bruder in der Gemeinde gesprochen, wir kamen auch in diese Thematik, ich habe von diesem Predigt hier erzählt und habe von diesem Text erzählt und wir haben überlegt, Freude in Sünde. Und Gott hat noch nachgedacht, nein, Freude trotz Sünde. Und das kann das Evangelium, oder? Wer kann das bieten? In einem Menschen, der von Sünde zerschlagen und geplagt und vernichtet wird. Und Gott sagt in Christus, ich fange dich auf, ich vergebe dir, ja, ich gebe dir meinen Geist. Ich gebe dir Freude am Heil wieder. Und diese Freude, in mir drückt es so aus, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude hier verbindet mit einem willigen Geist. Diese Freude im Evangelium, die Freude an Christus, die Freude in der Vergebung, schenkt, dass Gott uns einen willigen Geist gibt. Dieses Wort Freude ist so stark, wir könnten es sogar übersetzen von Jubel. Jubel über das Heil. Wenn wir heute ein paar Breiten gerade tiefer wären bei den, unseren Geschwistern in Afrika, dann hätten wir, könnten das richtig leben. Wir Deutschen tun es schwer, aber jubelt. Jesus sagt, freut euch und hüpft. Jubelt über die Freude. Jubelt über die Gnade in Christus. Stellt euch vor, dieser David, er wird da von seinem Bett aufstehen. Der Geist plagt ihn und sagt, David, hey, wir sagen, komm, mach nicht hier einen entspannten, sondern diene mir. Er sagt, okay, danke für die Erlösung in Christus. Er geht in der Freude in Christus auf seinen Balkon, guckt sich um, preist den Herrn für die Schöpfung und da kommt die Bathseba in den Blick. Und er sagt sich, Christus, du bist in Schönheit und Vollkommenheit weit schöner wie diese schöne Frau. Du hast sie geschaffen, gepriesen seist du. Ich lobe dich, dass du diesem Mann diese Frau gegeben hast. Und ich gehe zurück und ich freue mich in Christus. Freude am Heil ist unsere Stärke. Das schenkt Gott. David hat den Herrn nicht allein gebeten, dass er ihn von seinen Sünden reinigt. Sondern David hat den Herrn gebeten, ihm wieder Freude und Kraft und Willigkeit zu geben in der Nachfolge. Ist das nicht ein herrliches Evangelium, das wir haben? Ist das nicht herrlich? Das Evangelium geht in zwei Richtungen. Das Evangelium gibt sich unendlich viel Mühe, den Menschen so klein zu machen, wie es geht. Und gleichzeitig die Kraft Gottes und die Gnade Gottes so groß zu machen, wie wir es uns vorstellen können. Ein markanter Satz in der Gemeinde, wo ich Praktikum gemacht hat, war, das Evangelium sagt dir, dass du sündiger bist, wie du es dir je vorstellen kannst, aber in Gott mehr begnadigt, mehr geliebt, als du je zu erhoffen gemacht hast. Das ist das Evangelium, die Botschaft in Jesus Christus. Und jetzt dein letzter Punkt. Da kommen Früchte des Glaubens. Johannes der Täufer tritt auf und sagt, tut der Buße würdige Früchte, Markus 3,8. Und diese Früchte, wir sehen sie auch bei ihm. Wir sehen sie hier auch bei David. Und er tut diese Früchte. In diesem Abvers 15 bis 21 sagt David jetzt, Gott, du hast mir vergeben, du hast mir aufgerichtet. Ich möchte davon weiter erzählen. Bitte nicht jetzt sehen, okay, Ruben hat von der Gnade erzählt, jetzt haken wir das ab, er geht auf einen Schritt auf die Seite und sagt, und jetzt bitte, liebe Gemeinde, dann bezahlt den Restfall ab. Oder wie auch immer es hindrehen wollt, das ist nicht. Sondern wir werden das hier sehen. Komm, ich lese Vers 17. Herr, tue meine Lippen auf, wirke du. Und mein Mund wird dein Lob verkündigen. Er sagt, Gott, jetzt wirke du in mir. Wir hatten es gerade, der Geist wird wieder groß. Wirke jetzt du in mir. Und es wird geschehen. Was ist das, was er tun möchte? Was ist diese Frucht des Glaubens, die er bringen möchte? Schaut mal Vers 15. Ich möchte das erste Wort nur lesen. Dort steht, lehren will ich. Vers 16 im zweiten Teil heißt es, so wird meine Zunge jubelnd preisen. Und Vers 17 im zweiten Teil heißt es, und mein Mund wird dein Lob verkündigen. Was tut David? Er sagt, ich möchte weiter erzählen. Lehren, jubeln, ich will mich freuen darüber, in Freude anderen weiter zu sagen. Leute, vielleicht hat sein Nachbarn eingeladen, hat gesagt, liebe Leute, kann euch sagen, ihr habt bestimmt alle mitbekommen, ich bin tief gefallen, habe mich am Herrn versündigt, aber Gott hat mir vergeben. Und das, was David sagt, das will ich weiter erzählen, dieses Evangelium. Schaut mal, wie heißt sie, was möchte er? Weitererzählen, Vers 15 nochmal. Lehren will ich, Übertreter, deine Wege, wie Gott durch den Messias die Sünden vergibt. Vers 16. Errette mich vom Blutschuld, oh Gott meines Heils, so will ich, wird meine Zunge jubelnd preisen, deine Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in Jesus Christus, dass Gott sie mir zurechnet, weil er sein Leben gegeben hat. Das wird der Benefit davon sein. Wir haben gesehen, David will weitererzählen. David wird weitererzählen. Übrigens, Psalm 51 ist Frucht von diesem Gebet. Sonst hätten wir das heute nicht. Psalm 51 ist da Frucht davon. David will weitererzählen, will das Evangelium Gottes weiterberichten. Was ist die Frucht? Vers 15 nochmal. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Er will weitererzählen. Auch du, guck, Gott hat mir vergeben. Er kann auch dir vergeben. Und er hat mir vergeben, er kann dir vergeben. Das will David weitererzählen. Vers 18 und 19. Warum will er predigen? Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Gefallen, sondern die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. David sagt Gott, was soll ich tun? Soll ich Werke tun? Hier Stiere, Ochsen, Lämmer, Vögel, ich habe sie in Massen, ich bin König. Das Haus ist voll, ich kann sie dir alle bringen. Aber Gott, ich weiß, das willst du gar nicht. Gib mal mit mir im Psalm 50 einen Psalm nach vorne. Dieser Psalm ist die Einleitung zu Psalm 51. Und da heißt es in Vers 8, nicht wegen der Schlachtopfer tadle ich dich und deine Brandopfer sind beständig vor mir. Werde ich Stiere nehmen aus deinem Haus oder Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh, das aus tausend Bergen ist. Ich kenne alle Vögel der Berge und das Wild des Feldes mir bekannt. Gott sagt, wenn mich hungerte, würde ich es dir nicht sagen. Denn mein ist die Erde und ihre Fülle. Das ist wie der Besitzer von McDonald's geht in McDonald's und sagt, ich soll für die Fanta bezahlen, ich meins. Ganz, ganz schwaches Bild. Gott sagt, es gehört alles mir. Ihr wollt mir was geben? Vers 13. Sollte ich das Fleisch von Tieren essen und das Blut von Böcken trinken? Und jetzt schaut mal. Opfere Gott Lob und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Bedrängnis, wenn du deine Sünde erkennst. Und ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Das ist das. Gott will nicht Tieropfer, sondern Gott will, dass wir ihn anrufen und sagen, bitte sei mir gnädig. Mit einem zerbrochenen Herz, mit einem zerschlagenen Geist, wie es hier heißt. Und David sagt, das soll mein Dienst sein. Gott, du hast mir vergeben. Und jetzt nehme ich, ich schreibe den Psalm 50 und ich lade meine Nachbarn ein, ich lade meine Verwandten ein und erzähle ihnen davon. So groß hat Gott an mir getan. Die Menschen kommen zu Buße und sie erzählen es weiter. Übrigens, hier haben wir Weltmission. Er hat es weitergeschrieben, er hat es aufgeschrieben, ich habe es gelesen. Ich durfte Buße tun die letzte Woche. Immer wieder, dann. Und ich darf euch weitererzählen. Ich darf euch einladen, wenn Christus dir vergeben hat, dann erzähl weiter davon. Und lass diesen nächsten Witter weitererzählen und weitererzählen und weitererzählen. So kommt das Evangelium von der herrlichen Gnade Gottes die ganze Welt. Wenn Gott sich zu dieser Verkündigung stellt, Vers 20. Tut Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalem. Er sagt jetzt bitte Gott, ich will weitererzählen. Und dann wirke du bitte, bitte wirke du. Was ist die Folge davon? Vers 21. Dann, Gott, wenn du wirkst, dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Er sagt, wenn solche Menschen, wenn du in Gnade dazu dich stellst, wenn du wirkst, dann werden Menschen umkehren, dann werden wir ein Opfer darbringen, dann wird dein Volk zu dir kommen. Wie Paulus in Römer 12, Vers 1 schreibt, ich ermahne euch nun aufgrund der Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber als lebendige Opfer darbringt, zu einem Gott wohlgefälligen Gottesdienst. Solchen Opfern hat Gott gefallen, wenn wir in Gnade, wenn wir auf die Gnade hoffen und mit zerbrochenen Herzen zu ihm kommen und ihn anflehen. Dieser Psalm beschreibt uns die Sünde im Leben Davids. Auch du hast Sünde in deinem Leben. Du bist von Herzen durch und durch Sünder. Der Psalm beschreibt uns, wie sich David auf die Gnade Gottes stützt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Stütz auch du dich auf die Gnade Gottes. Versteck dich nicht wie Adam im Gebüsch. Der Psalm beschreibt uns, wie David seine durch und durch tiefe Verdorbenheit bekennt. Bekenne auch du deine Verdorbenheit. Komm so zu Gott. Der Psalm beschreibt uns, wie David bittet, Gott möge mich reinwaschen, möge mich wieder aufrichten. Komm auch du zum Herrn und bitte, dass er dich reinigt und wieder aufrichtet. Das Blut Christi und durch seinen Geist. Dieser Psalm beschreibt uns, wie David verheißt, wie David sagt, ich will Früchte bringen. Und wie Gott durch ihn diese Früchte bringt. Und so tue auch du Früchte, die der Buße würdig sind. Jesus Christus, das ist dein Wort, das ist dein heiliges Wort, das du uns gegeben hast. Das ist ein herrliches Evangelium. Ja, es schlägt heftig rein. Und es lässt nichts Gutes in uns Menschen. Und es ist Gnade, wenn du es offenbarst. Und unsere Verdorbenheit erkennen dürfen. Jesus Christus, so bitte ich dich, schenke diese Gnade der Sündenerkenntnis. Und dann überreich, das schenke du die Herrlichkeit in der Vergebung durch dein Blut. Amen.